Also die sind erst ins Restaurant und die gesagt, der Herr Erd, der arbeitet doch gar nicht hier, der ist dort ein Firmenheim in der Firma. Und dann sind die losgefahren und haben dann, ohne zu fragen, Tür
auf, rein, mich
an die Wand gestellt und dann gesagt, hier, einen Anruf haben sie noch.
Moshe Leute, wir sind heute bei dem, ich würde mal sagen, ungeplantesten Podcast, den, glaube ich, in Deutschland ever gibt. Wir haben uns kein Skript aufgeschrieben, gar nichts. Es soll ein Business-Podcast sein, der einfach mal so offenlegt, wer sind die Leute, wer sind die Motivationen, was sind die Motivationen hinter der Kamera, hinter den Businesses, was war die Idee dahinter? Ich meine, auch unsere Firma, ne, die ist ja eigentlich aus was ganz anderem entstanden, hat sich ja komplett gedreht. Wir sind Carsten und Max und das ist die erste Folge und wir machen das als Intro-Folge, würde ich mal behaupten, stellen uns mal vor. Und dann geht's in den offenen und ehrlichen Business-Podcast ohne Guide, ohne irgendwelche Inhaltsangaben ohne oder Sinn. Sonst was. Ohne Sinn.
Ohne Verstand.
Ohne Sinn und ohne Verstand. Also, wer bist du? Stell dich mal kurz vor.
Ey, das ist voll geil. Also, ich bin Carsten, deswegen auch Karma, Carsten und Max.
Ne? Stimmt,
also,
ist der Podcast-Name.
Ja, Karma. Genau.
Karma.
Aber ohne R, also nur Karma.
Genau,
also
nicht C-A-M-A.
Genau, ja, ich bin Legastheniker, jetzt wahrscheinlich mit K geschrieben. Ja. Nein, Karma, genau. Und warum Karma? Also, erstmal wegen Carsten und Max, aber auch, weil wir beide fest an Karma glauben. Unter anderem.
Tatsächlich, ja. So kam ja das wirklich zustande. Wir kamen Geschäft, also erstmal, ich würde mal sagen, grundlegend stelle ich mich mal vor. Dann
das finde ich wichtig.
Wir stellen uns mal vor. Genau, ich bin Max. Ich bin Mitbegründer dieser Firma da hinten.
Voll krass.
RiseQ, wie ursprünglich gedacht, ja, Risikoquantifizierungssoftware für Banken, um ja allgemein Risiken und Einflüsse von Umweltrisiken wie E, Environmental oder S wie Social, G wie Governance in die Modelle der bestehenden Risiken von Banken mit reinzukriegen, sparen Multimillionen Euro, sparen an Kosten, sonst was. Wir kommen gleich im Podcast auch nochmal drauf, wie das genau funktioniert. Das ist die Ursprungsgeschichte unserer Zusammenarbeit, dass wir es zusammen gegründet haben. Ich habe auch noch andere Firmen und Beteiligungen, komme auch später drauf zu sprechen. Ansonsten würde ich mich als ja, Unternehmer bezeichnen, oder?
So voll.
Unternehmer, Ehemann, Vater.
Koch.
Andere Reihenfolge, vielleicht Koch, ja, vielleicht kommt Ehemann zuerst, wenn meine Frau zuguckt.
Das, ja, die kann ja nicht kochen.
Die kann nicht kochen, deswegen Koch auf die Eins. Nee, yeah. Genau, wer bist voll du, stell dich mal vor.
Jetzt bin ich schon dran.
Ja, du bist schon dran.
Voll süß, du hast so wenig von dir erzählt.
Das kommt auch mal vor, ne?
Der Max ist voll der krasse Typ, ja, sieht gar nicht so aus, der hat sogar promoviert.
Ja, das ist, wie es ist, ne?
Ja, sogar voll im schweren Fach, ja. Nee, ich bin Carsten, ich bin unter anderem auch Gründer von RiseQ, wobei ich bis heute noch nicht ganz verstehe, was wir eigentlich machen, aber verkauft sich mega. Ja, coole Geschichte. Und was ich viel cooler finde, dass ich nie gedacht habe, dass ich mal einen Podcast mache. Ich bin seit 2 Wochen auf Instagram, ich habe 12 Follower.
34, ich habe geguckt.
Ey, sehr gut.
34, also es date heute.
Ist du das bist viel?
Nee.
Schade.
Nee, wahrlich. 34 sind echt nicht
mehr, viel, als ich Freunde habe.
Ja, okay, aber wer braucht
also folgen 34 mir auch Freunde?
Also 34 Freunde braucht ja keiner. Ja, auf jeden Fall, genau. Du bist jetzt die Insta-Ikone Carsten, genau.
Ja, beziehungsweise bei mir in der Familie. Meiner Frau folgen nur 8.
Auf jeden Fall ist der Carsten Multiunternehmer. Der Carsten ist scheiße reich und ist nicht scheiße. Ist nicht, nee, es ist wie es ist. Ist scheiße reich, weil er nicht reich geworden ist durch Erbe, sondern weil er sich ab seinem 19. Lebensjahr erarbeitet hat. Ich würde sagen, mir geht's auch nicht schlecht. Und das soll, glaube ich, die Unterlegung sein von dem, dass wir hier nicht nur Scheiße labern, sondern dass auch ein bisschen fundamental was dahinter ist. Um dir jetzt das Intro weiterzugeben, du hast mit 19 angefangen, LKWs während deiner Unilaufzeit in Mannheim zu fahren.
So in der Art. Ich habe als Logistikdienstleister angefangen, habe Heimarbeit gemacht. Das heißt, ich habe also Produkte, damals Direct Mailing, das kennt kein Mensch mehr, also ein Brief, das ist das, wo so eine Briefmarke drauf kommt, man zur Post bringt und es kommt dann im Briefkasten, quasi der Vorläufer vom E-Mail.
Das hast du mir erzählt.
Ja.
Ey, was ist das?
Erzähl ich wollte mal was für den Podcast aufheben, dass du auch angespannt bist, dass wenigstens einer hier rausgeht und sagt, ich habe was gelernt.
Das ist crazy. Ja. Direct Mailing, okay.
Direct Mailing, ja, voll cool. Da hast du so Adressen gekauft, draufgeklebt. Hier, erster Kunde war hier in Mannheim, MT HiFi Tonstudio. Die wollten Tonanlagen an Leute verkaufen, die mehr als 25.000 Mark verdienen. Mark ist das, was vom Euro kam. Ja? Nicht Reichsmark, das kam vor der Mark.
Ja. Ja,
die habe ich nicht mehr erlebt. Ja, fast noch. Und das habe ich dann gemacht, habe ich so Dinge in den Briefumschlag gesteckt, Adresse draufgeklebt, Briefmarke draufgeklebt, nach Postleitzahl sortiert.
Dann war das quasi die Grundidee vor Marketing?
Das war quasi, Direct Mailing ist eine Form des Marketings,
ja.
Findet man nicht mehr im NDH, aber das war so das Urmarketing.
Wobei, du hast ja heute immer noch, also Direct Mailing in Form von E-Mail-Mailings, hast du ja heute auch noch.
Genau, das war, glaube ich, verboten.
Ja. Müsste man mal rechtlich prüfen lassen, ne? Aber ich glaube, Cold Calling ist auf jeden Fall verboten in Deutschland, das weiß ich.
Das gab es aber auch nicht.
Unter der Bedingung aber, jetzt wird es rechtlich, wenn du die Annahme hast, dass dein Gegenüber
Es bräuchte
und einen Willen oder irgendwie, also bitte Juristen,
nagel mich nicht fest. Wer braucht keine HiFi-Anlage?
Aber so einen Willen hat, das mit dir ein Geschäft abzuschließen. Deswegen könnte ich auch viele Versicherer einfach mal cold anrufen, weil die sagen, ah, Moment mal, wir haben doch gedacht, der Typ braucht eine Hausratversicherung. So, ne, deswegen machen auch diese ganzen die Hamburg-Mannheimer oder sonst was keine Werbung oder auch kein Hate, aber die rufen ja auch teilweise an. Wie oft kriege ich Anrufe, hey, Herr Glasner, wir haben gesehen, Sie sind Geschäftsführer von X und Y, wir wollen Ihnen eine Versicherung verticken. Und ich schreie dann jedes Mal ans Telefon, ich habe euch keine Permission gegeben, ruft mich nicht mehr an.
So ein krasser Typ.
Es ist, wie es ist. Auf jeden Fall nervt.
Es ist, wie es ist. Auf jeden Fall, damit habe ich angefangen, meinen alten Ford Escort, die Rückbank umgeklappt, das Zeug vor der Uni an der Druckerei abgeholt, dann nach der Uni zu irgendwelchen Hausfrauen gefahren, dann wieder abgeholt. Und das waren so meine ersten Geschäfte. Und dann hat sich das immer weiterentwickelt. Und dann habe ich irgendwie Spaß dran gefunden, Firmen zu gründen und habe eigentlich so jeden Mist gemacht. Ja. Hatte auch mal ein Restaurant, das weißt du auch noch nicht. Ja, ein italienisches Restaurant sogar. Ja, das lief echt super, das hätte mich fast in den Knast gebracht.
Wieso hat es dich fast in den Knast gebracht?
Ja, weil ich natürlich nie da war, ja, und meine Jungs, die haben natürlich dann 2 Rinderlenden fürs Restaurant gekauft und 2 für zu Hause und alles über die Bücher laufen lassen. Und dann kam das Finanzamt gemeint, sie haben 4 Rinderlenden eingekauft, aber nur 2 verkauft. Da haben sie wohl 2 schwarz verkauft. Ich habe natürlich keinen Euro Schwarzgeld gemacht.
Ja.
Und dann hat der Zoll mal mein Büro gestürmt. Das war dann richtig lustig.
War saß du im Büro drin oder was?
Ja, ja. Also die sind erst ins Restaurant und haben die gesagt, der Herr Erd, der arbeitet doch gar nicht hier, der ist dort ein Firmenname in der Firma. Und dann sind die losgefahren und haben dann, ohne zu fragen, Tür auf, rein, mich an die Wand gestellt und dann gesagt, hier, einen Anruf haben sie noch.
An die Wand gestellt? Ja, aber ja. Stopp, man muss, glaube ich, ganz kurz Kontext dazu erzählen, dass Carsten ein Unternehmen hat mit 500 Mitarbeitenden, die... Also das ist ein fettes Unternehmen so und die kamen in das Unternehmen rein wegen dem Restaurant.
Ja, ja, klar. Die haben sich natürlich gedacht, beim Italiener kann ich nichts holen, aber wenn Deutscher ein Restaurant, wir können da was holen, dann nageln wir den gleich fest, weil der Italiener ist ja gleich nach Palermo abgehauen. Ja? Und dann sind die da gekommen und dann haben die gesagt, hier.
Ich distanziere mich von dieser Aussage.
Ich liebe Italiener. Und Palermo ist voll schön.
Palermo ist wirklich.
Warst du mal in Palermo?
Nee, erzähl aber weiter mal die Geschichte. Ich bin voll drin gerade. Also du wurdest dann richtig mit Handschellen, oder?
Nein, so weit kam es nicht, aber die müssen halt aufpassen, dass du noch irgendwelche Sachen löschst oder vernichtest oder sonst irgendwas. Das heißt, du musst dich dann hinstellen, dann bleibt einer bei dir, dann erklären die dir, warum sie da sind. Dann habe ich gesagt, okay, verstehe ich. Dann rufst du deinen Steuerberater, deinen Anwalt an und dann ging das ganz gesittet zur Sache. Und wir konnten es dann auch relativ gut aufklären. Also ich bin dann auch straffrei da rausgekommen. Aber das Restaurant habe ich dann verkauft, wenn jemand ein Restaurant haben will. Also deswegen auch Learning, was man nicht machen sollte, man sollte eigentlich kein Restaurant betreiben, wenn man nicht jeden Tag selber drinsteht.
Oder du bist der Gastro.
Genau, das ist auch der Grund, warum gute Restaurants keine Filialen haben. Luigi gibt es nur bei Luigi. Es gibt aber keine 7 Luigis. Und wenn, laufen 6 nicht.
Tatsächlich. Wie heißt nochmal der Italiener in Waldorf?
Nicht Luigi.
Nee, nicht Matteo, Monetta. Mit Vornamen.
Ach so, Martino.
Martino, genau. Martino,
ja, gibt's auch noch einmal.
Genau, Martino würde nur laufen, wenn Martino halt da ist. Ne?
So ist es, weil wenn du da bist, sagst, Martino, was soll ich heute essen, wenn Martino da ist?
Ja. Martino ist geil. Martino finde ich cool. Shoutout an Martino. Der ist echt geil.
Ja, ist auch ein guter Name.
Ja, ich finde ihn echt cool. So, okay. Das heißt, du bist dann, okay, fast verhaftet worden, aber das haben wir, glaube ich, ein paar Schritte übersprungen. Wir gehen dann, glaube ich, auch nochmal detailreich auch in meine Historie rein. Können wir auch machen. Also, weil ich das jetzt nicht ganz check. Wann hast du dieses Restaurant gegründet und wo war da irgendwann der Aufbau deiner Firma? Du bist ja nicht aus dem Nichts gekommen und hast auf einmal Multimillionenunternehmen aufgebaut.
Nee, ich habe mit der Firma angefangen, mit der Logistik. Dann haben wir uns spezialisiert auf Pharmalogistik, hochwertige Logistik.
Wann? Zeit? Ich brauche einen Zeithorizont.
Mit 2,23 oder irgend sowas.
Also mit 19 gegründet, mit 2,23 auf einmal Pharmalogistik.
Genau.
Wie kommt man da dran? Du bist
ich
ja
ein, zwei Jahre... Ich habe so Kurierfahrten gemacht, dann habe ich gesehen, okay, für eine Firma, für die ich Kurierfahrten gemacht habe, die haben immer viel zu verpacken und dann habe ich zu denen gesagt, kann ich euch da helfen? Und dann hatten die immer Stress, weil die freitags um 1 zugemacht haben. Und dann habe ich gesagt, gib mir die Brocken, Freitag um 1, Montag habt ihr sie wieder. Und dann habe ich das freitags abgeholt, habe das zu meinen Hausfrauen gefahren. Die haben sich gefreut, weil am Wochenende war der Mann daheim, da konnte er gleich mithelfen. Ja, dann haben die
du Oma... Du hast zu den Leuten persönlich nach Hause gefahren.
Ja.
Das ging damals halt, ne? Da würdest du heute halt in den Knast
geht kommen. Heute auch noch.
Meinst du?
Ich mache das heute immer noch.
Okay, aber mittlerweile bei dir im Lager.
Nee, wir haben immer noch Heimarbeiter.
Ihr habt Heimarbeit.
Wir machen 40% unserer Produktion in Heimarbeit.
Was?
Voll krass. Hochgradig qualifiziert, abgenommen, ISO, TÜV, alles geprüft. Wir sind die einzigen auf der Welt, die das können. Wir haben ein eigenes System dafür entwickelt.
What?
Wusstest du auch nicht,
gell? Ist es patentiert?
Natürlich. Natürlich nicht.
Ach so, ich wollte gerade sagen.
Patent für Heimarbeit.
Nee, ich weiß nicht, weil die brauchen ja auch ihre
Zertifizierungen. Nein, aber die Software dazu, das Doing und so weiter, das ist nicht patentiert. Aber das können nur wir, das glaubt man nicht. Wir sind die einzige Firma auf der Welt, die das offiziell darf.
Bei dem großen Anbieter, den dürfen wir den nennen?
Nein, natürlich nicht.
Achso, also ein großer Pharmaanbieter,
genau,
mit dem du das machst.
Ja.
Okay, krass.
Und das ist halt toll, du kriegst super Mitarbeiter, die normalerweise.
Aber wie kamst du an den? Du musst doch irgendwie einen Kontakt gehabt haben. Das ist wie, als mir einer erzählt hat, er macht, wird auch übrigens bald ein Podcast-Gast, der macht 200 Millionen mit Handys. Da sag ich, wie? Also du musst doch irgendwann mal angefangen haben, ein Handy in die Hand zu nehmen und das zu verkaufen. Also wie hast du angefangen, dieses Unternehmen zu bekommen, dass die von dir die Ware?
Ja, ganz klein. Du fängst halt an und machst Kurierfahrten. Dann
für die?
Du tust was umlabeln, dann tust du das machen.
Ja. Eigentlich müssen wir die nennen. Das interessiert doch jetzt
jeden. Auf gar keinen Fall.
Okay, auf keinen Fall.
Darf ich auch nicht.
Okay, es geht nicht.
Wir durften ja auch, als wir Selfmade gedreht haben, keine Produkte zeigen. Wir mussten alles abdecken, alles abkleben.
Ah, okay,
und so.
Okay, okay.
Wo waren wir? Auf jeden Fall, long story short, habe ich das gemacht. Dann habe ich irgendwann angefangen, Taschen zu nähen. Bin nach China.
Wie fängt man an, Taschen zu nähen? Weil die gesagt
haben, ich habe zwei linke Hände, das sieht man, guck mal hier, voll die Schnittverletzung, krass. Oder? Deswegen bin ich auch zu spät heute.
Aber haben die einfach gesagt,
den halten
haben die einfach gesagt, wir wollen, dass
Alter,
du,
das geblutet.
Wir wollen, dass du das, wir wollen da jetzt, dass sie Taschen für uns nähen.
Nee, ich habe gesagt, ich habe das Zeug verpackt, habe gesehen, da sind Taschen dabei, die kommen aus dem Schwarzwald. Ja, ich dachte, das kann man auch billiger machen. Da habe ich überlegt, wo kann man billig produzieren? Das war 95. Und dann habe ich überlegt, okay, da war noch kein, da war die alle noch nicht geboren hier. Ja. Ari, du auch nicht. Und, und dann habe ich gesagt, hier in China. Und dann bin ich nach China, nach Hongkong geflogen und habe mir einen Scout gesucht.
China ist ja nicht Hongkong. Hongkong ist nicht China.
Damals war Hongkong noch britisch.
Ah, okay, ja, genau.
Ja, und bin dahin geflogen, aber Hongkong, die konnten halt Englisch. Und das war so ein Deal. Dann habe ich mir dann einen Scout gesucht, habe in Taiwan einen Lieferanten gesucht.
Wie hast du einen Scout gesucht? Du musst
mal über das Hongkong Trade Development Council in Frankfurt.
Da bist du hin und hast gesagt, ich brauche einen Scout.
Ich brauche jetzt in China irgendeinen, der Englisch spricht und der mir da so Fabriken vermittelt, ja. Und dann bin ich da hingeflogen und zwar wirklich Plechnapf, 14 Stunden und keiner von euch wird es mehr wissen. Damals war der Flughafen in Hongkong in der Innenstadt. Du bist da reingeflogen, da hast eine extra Ausbildung als Pilot gebraucht, dass du da landen darfst, weil extrem kurze Landebahn und du bist zwischen den Hochhäusern rein. Ich schwöre bei Gott, ich habe einen nackten Chinesen aus der Dusche kommen sehen. Ja, es war genau so.
Echt jetzt so
meine Augen waren 10 Minuten blind, sie wollten mein Herz schützen. Es war genau so.
So krank.
Es war genau so. Und es war wirklich scary, dass das, also heute, also mit 9-11 oder so, wenn der Mann nach links gezogen hätte, ne, dann hätten sie nur noch 1,4 Milliarden. Ja. Also das war so
krank.
So ein krasser Move. Ja.
Ich distanziere mich auch von dieser Aussage.
Und das Schlimme war, ich habe 14 Stunden drin gesessen, Tagflug, Blechnapf,
ja,
in der klassischen Fünferreihe Mitte und die Frau neben mir kam aus Hamburg, die hatte schon zwei Flugstunden hinter sich.
Woher wusstest du
und,
das?
Weil die mir, Achtung, 14 Stunden lang zwei Sachen gemacht hat, die Hand zerquetscht und das Ohr abgekaut. Die hatte nämlich Flugangst, solche Menschen gibt's. Und die hatte 14 Stunden Flugangst und hat geschwitzt und hat die ganze Zeit meinen, dann darf ich ihre Hand nehmen? Und ich dachte, das braucht die nur beim Start. Ja.
Wie alt warst du da?
Ja, 25. Und da sah ich echt gut aus. Ja, und dann hat die meine Hand so gequetscht, 14 Stunden lang, ich konnte kaum schlafen. Und immer, wenn ich gepennt habe, hat die wieder so gedrückt und so. War die Hölle, es war die Hölle, es war die Hölle, es war die Hölle.
Habt ihr Nummern ausgetauscht?
ich habe versucht, alles zu vergessen, was mit der Frau zu tun hat. Die war nicht mal hübsch, wenn sie nicht hübsch gewesen wäre. Dann hätte ich sie auch mal gedrückt. Aber die wolltest du nicht drücken, nicht für Geld. Ja. Also die Menschen mit Flugangst sind mir suspekt. Nein, Scherz, ich liebe Menschen mit Flugangst. Nein.
Zur Erklärung, ich habe
Flugangst. Und auf jeden Fall bin ich dann da gelandet.
Und unser Producer hat auch Flugangst.
Genau. Auf jeden Fall bin ich dann da gelandet, ja, und das war dann voll cool. Und ich habe so einen Tick früher gehabt, ich bin ja Zeltlagerkind, ich bin ja im Zeltlager groß geworden, weil meine Eltern keine Kohle für Urlaub hatten. Und da habe ich gesagt, wenn ich mal irgendwann Kohle habe, wohne ich in den 10 besten Hotels der Welt.
Moment, wir verlieren uns gerade. Wir waren jetzt gerade im Landeanflug in Hongkong.
Ja, genau.
Jetzt
bin ich gelandet.
Du bist gelandet.
Jetzt wollte ich erzählen, wo ich hingegangen bin,
wo
ich übernachtet habe.
Ja.
Genau, dann habe ich 10 besten Hotels der Welt, da habe ich geguckt, okay, es gibt, das Beste war damals in Bangkok.
Stopp, du warst 25.
Ja.
Wie viel Geld hattest du mit 25?
Genug, um mir ein Hotel zu leisten,
Dann machst du andersrum, weil das ist ja auch wirklich interessant für Leute, weil was ist Geld? Ich meine, du kannst ja auch mit 1 Million Euro das teuerste Hotel bereisen, das heißt nur, wie lange kannst du es machen? Reden wir von einem zweistelligen Bereich, wo du damals mit 25 schon vermögend warst?
Möchte ich nicht drauf eingehen.
Mann, jetzt sag wenigstens zweistellig. Zweistellen ja oder nein?
Nein, sag ich nicht.
Okay, langweilig.
Lass mich trotzdem erzählen.
Okay.
Auf jeden Fall war ich dann in einem Hotel und war dann in China. Und ich war damals noch jung. Und dann habe ich mit diesem Typ, wo ich die Hallen gemietet habe, bin ich dann mit seinem Sohn abends essen gegangen. Und dann, die Chinesen vertragen ja keinen Alkohol.
Mhm.
Und dann hat der aber gewusst, ich bin aus Deutschland, und er war angeblich Hongkongs stärkster Biertrinker. Und ich komme ja aus der katholischen Jugend, also Sixpack-Gang. Ja. Ich bin quasi mit dem Fassbier aufgewachsen.
Katholische Jugend? Wer geht in die katholische Jugend?
Alle, die kein Geld für den Urlaub haben und gerne billig Bier saufen.
Okay, wir machen weiter.
Ja, und dann bin ich dahin und dann hat er so einen Pitcher auf den Tisch gestellt mit 5 Gläsern, weil wir waren zu 5. Ja. Und hat gemeint, wir zählen jetzt die Gläser. Und dann habe ich den Pitcher genommen, habe ihn abgeäxt, habe auf den Boden auf den Tisch gestellt, das ist wie ein Mast. Ja, und habe gesagt, so, wir zählen die Pitcher. Und dann war es vorbei. Da hat er so gesoffen, dann ist er mich noch, hat er versucht, mich noch heimzufahren mit seinem Lexus. Ja.
Der ist gefahren.
Ja, aber nicht mehr weit. Da ist dann irgendwo gegengeknallt, hat einen Kumpel geholt, der ist dann weitergefahren.
Das kannst du heute, also das musst du dir überlegen, wie krank diese Story ist. Der ist dann irgendwo dagegen gefahren, so, ja, komm, scheiß drauf, weiter.
Es genau. Also das waren dann so meine ersten Tage in Hongkong. Dann bin ich nach Shenzhen rüber. Das war dann Festland-China. Und das war auch unfassbar krass. Shenzhen, heute einer der 10 teuersten Städte der Welt. Damals ein Fischerdorf. Ja. Und ich bin dahin und hat einen Fehler gemacht. Und zwar, da musst du mit der Straßenbahn hinfahren. Dann bin ich aus der Straßenbahn ausgestiegen zum Taxi. Du musst mit der Straßenbahn quasi die Grenze überqueren. Das ist ein bisschen komplex.
Shenzhen, du kommst
Hongkong, von Hongkong. Shenzhen ist wie Madame
Ludwigshafen. Ich weiß genau,
ist aber gleich
es trennt euch ja trotzdem Wasser. Oder nicht?
Nee, nicht, nee.
Hongkong ist mit Land, mit Shenzhen
verbunden? Ja, klar. Verbunden. Es gibt, also Hongkong ist geteilt. Es gibt einen Teil Hongkong, das ist quasi wasserumgeben.
Ich kenne nur Island Hongkong.
Und dann gibt's, das ist eine Stadt, aber ja, diese Stadt ist quasi, also das eine ist im Wasser, das andere ist am Festland dran.
Siehst du mal, wie unbelesen ich bin.
Ja, macht nichts. Auf jeden Fall bin
Hast
ich dann
du das gewusst?
Nach Shenzhen
gefahren. Alle schütteln die Köpfe.
Und hatte mir aus Hongkong noch eine Dose Cola mitgenommen. Hab die dann auf dem Weg zum Taxi getrunken. Und dann sind, es ist ungelogen, glaub 30 chinesische Kinder auf mich zugerannt und wollten diese Cola-Dose haben.
Da müsste man jetzt einfach mal einen Geschichtslehrer einladen, der uns mal kurz beschreibt oder auch einfach einen chinesischen Menschen, der in dieser Zeit gelebt hat, wie das gewesen sein muss, 95 in China gelebt
haben. Kann ich dir sagen, ich war ja mehrmals da. Das war echt krass, weil ich war, also in Shenzhen ging es noch, ich erzähle es gerade zu Ende, dann ist dieser Taxifahrer ausgestiegen und hat diese Kinder weggetreten, dass ich überhaupt in mein Taxi reinkomme. Also totals brutal. Und dann bin ich dann zur Fabrik gefahren. Und als dann Feierabend war, ich hab immer jede Fabrik, für die ich gearbeitet oder die mit mir gearbeitet, mir angeguckt, weil ich wollte nicht, dass da Sträflinge oder Kinder arbeiten. Das war mir ganz wichtig. Weil
du warst damals quasi der erste Nachhaltigkeitsbeauftragte.
Ja, volle Kanne. Also ich war quasi ESG hoch 4.
Nee, aber mal Spaß beiseite. Ich meine, das haben ja heutzutage die größten Konzerne der Welt in Pakistan bis jetzt immer noch nicht umgesetzt.
Genau.
Und da bist du persönlich hin, hast geguckt,
dass es damals schon nicht so war. Ja, ich hab gesagt, für mich arbeiten keine Kinder, keine Sträflinge. Ja. Und dann bin ich dahin, hab mir das angeguckt, wo die schlafen, wo die essen und so weiter. Dass das alles passt.
Alles überprüft.
Ja, alles überprüft. Und dann musste ich mich mittags, als Schichtwechsel haben, auf dem Balkon, der Firmen, da war da so ein riesen Büro mit dem Balkon, hinstellen und musste diesen ganzen Chinesen zuwinken, weil die noch nie in ihrem Leben Europäer gesehen haben.
Boah.
Und das Schlimme ist, ich bin ja nicht groß, ich bin ja nur 1,80, aber in China war ich quasi der Dirk Nowitzki von Shenzhen.
Krass, dass du das sagst, weil ich war ja auch in Shanghai, ein halbes Jahr oder was, oder 4 Monate, keine Ahnung. Ich fand das auch total crazy, weil ich war mit dem Kumpel Chris und der ist ein bisschen größer noch als ich, der ist 1,90, dem haben die random auf der Straße Babys in die Hand gedrückt, obwohl Shanghai, ne, da hat niemand Englisch gesprochen, als ich auch da war. Ich war 2013 oder so da, 2014. Ich fand das total geil und interessant, aber ich habe immer gedacht, Shanghai, dadurch, dass es halt so eine riesen Metropole ist, irgendwie 25 Millionen Leute leben da oder was, dass du da irgendwie
könnte
so ein bisschen.
Könnte mal einer groß gewachsen sein, ne?
Könnte mal einer groß gewachsen sein oder könnte einer schon mal einen Europäer gesehen haben. Aber das war wirklich krass. Dass du da so Exot warst. Ne? Also fühle ich heute noch, also zum heutigen Zeitpunkt immer noch.
Mhm.
Ne? Aber ich fand es positiv, Exot zu sein. Ich fand es witzig.
Ja, es war.
Ich habe mich nicht rassistisch behandelt gefühlt.
Ja, ich habe ja immer die Angewohnheit, mir Städte anzugucken. Das mache ich ja voll gerne. Ich wollte ja mal Architekt werden, aber ich bin total unkreativ. Bisschen blöd für den Job. Und da bin ich dann auch nicht mehr in Shenzhen, sondern in Xiamen. Das ist nochmal 4 Stunden weg von Hongkong, weil jedes Jahr musste ich weiter ins Inland.
Also, nee, so hoch oder so?
Hauptsache weg.
Okay, Hauptsache weg,
ja. Und da musste ich halt hin, weil die Fabriken wurden immer teurer. Du musstest immer weiter ins Inland gehen, weil die Küste wurde immer teurer vom Lohnniveau her.
Ist ja auch der größte
Population. Genau, und dann bin ich da spazieren gegangen und da kam auf einmal dann die Polizei. Und dann haben die nach meinem Ausweis gefragt, dann haben die meinen Reisepass genommen und sind weggefahren. Und dann bin ich zurück zu meiner Fabrik und habe gesagt, eben war die Polizei da und hat meinen Reisepass geklaut. Und die so, alles klar, wir machen hier fertig und dann fahren wir zur Wache. Und dann sind wir zur Wache gefahren und dann sind wir dahin und dann haben die gesagt, ich meine, es war ja nicht schwer rauszukriegen, wem der Reisepass gehört, ne, als einziger Europäer im Umkreis von 400 Kilometern. Ja. Und dann haben die gesagt, hier, der hat seinen Reisepass hier abgenommen gekriegt. Und dann haben die gesagt, ja, gar kein Problem, wir haben ja gesehen, ist ein Europäer.
Mit welcher Begründung haben die
denn? Wir wollten sicher gehen, dass er nicht geklaut wird, wir haben ihn mal an uns genommen und gegen eine Verwahrgebühr kriegt er natürlich wieder zurück. Und dann habe ich da dann so Scheine auf den Tisch geworfen, habe meinen Reisepass wieder gekriegt und durfte dann auch wieder heim.
Verwahrgebühr.
Ja. Auf jeden Fall, um es zu Ende zu bringen, wie immer im Restaurant. Da bin ich irgendwann nach Korea gegangen, habe da eine Fensterfabrik aufgebaut, das erzähle ich später, warum, weshalb. Und in Korea und als auch in China hatte jeder Typ ein eigenes Restaurant. Jeder Geschäftsmann, der was auf sich gehalten hat, hat ein Restaurant. Ich war in China im Restaurant für den Typ essen, ich war in Ansan, in Seoul,
und immer so in Restaurants. Und so kam das mit dem Restaurant von dir in Deutschland?
Genau, und dann wurde mein Lieblingsrestaurant verkauft, dann habe ich gedacht, boah, ich mache es wie die Koreaner.
Okay, verstehe.
Ich kaufe mir mein Restaurant.
Okay.
Blöde Idee.
Also jetzt haben wir zumindest den gedanklichen Close gehabt zu dem Restaurant, aber wie... Also nochmal, 19 gegründet, 22 fette Kohle verdient, 25, willst nicht sagen, ob du zweistellig warst in China. Und dann hast du in China diese Taschen nähen lassen, diese Fabrik überprüft, alles schön und gut. Und wie, also von was reden wir da, von Taschen als 25-Jähriger, was hast du da umgesetzt? Ich meine, Umsatz ist ja okay, du kannst ja 0% Marge gehabt haben oder 50% Marge. Wie viel Umsatz hast du in diesem Jahr China gemacht? Oder wie lang ging diese China-Zeit?
Also wir haben wirklich Hunderttausende von Taschen produziert.
Und Hunderttausende?
Wirklich, wir haben mit 20 Fußcontainer, Vollcontainer angefangen und haben dann sicherlich im Monat mindestens 41 Fußcontainer importiert, wenn nicht sogar zwei.
Wie viel passen in Container-Taschen?
100.000, 150.000.
Das heißt, du hast mal pro Monat einen 40 Fußcontainer gemacht oder was?
Ich habe sicherlich 2 bis 3 Millionen Taschen im Jahr verkauft.
2 bis 3 Millionen Taschen?
Ja.
Was war der VK? Musst du ja dann auch nicht sagen, den EK, da kann man ja auch keine Rückschlüsse schließen.
Größer $1.
Ey, meine Fresse. Waren es 5 oder?
War irgendwas zwischen, also das war unterschiedlich, sage ich mal, zwischen 3 und 10 Dollar zu einer Tasche gekostet.
Also einfach mal mit diesen Taschen so zwischen 5 und 10 Millionen Umsatz gemacht.
Ja.
So, mit 25.
Ja.
Und hattest aber auch noch dein Nebenbusiness mit den Verpackungen, die ihr sowieso in Deutschland gemacht habt. Wir nähern uns, Leute. Irgendwann, ich schwör's euch. In diesem scheiß Podcast, also dieser Serie, was weiß ich, vielleicht läuft es ja und es hören zumindest mal 3, also bei 3 Hörern mache ich das weiter. Bei 3 Hörern nach dieser Folge.
Bei 3 Hörern, die nicht mit uns verwandt sind.
Bei 3 Hörern, die nicht mit uns verwandt.
Okay, einer darf verwandt sein.
Einer darf verwandt sein und ich glaube nicht, dass die Nicole reinhören wird. Oder meinst du, die hört den Podcast? Weil die Nessie ist mein größter Fan. Die Nessie, also meine Frau.
Ich glaube, meine Frau schämt sich nur.
Echt jetzt?
Ja, voll.
Als die Nessie, also kurzer, ich weiß jetzt nicht, wann wir publishen, aber... Wir kriegen ja auch eine Amazon Prime Folge in Selfmade. Und da, die Nessie hat sich diesen Rohschnitt, ich glaube, 3-mal angeguckt. 3-mal hintereinander. Die fand das so toll, die war so stolz, die war so glücklich.
Ja, aber ich werde berichten, was meine Frau sagt.
Ja, ich bin auch mal gespannt. Okay, krass. Und dann, wie gesagt, warst du 25 und dann bist du zurückgekommen nach Deutschland? Oder wie hast du da gelebt oder warst du immer wieder
in Korea habe ich mal so ein paar Wochen am Stück gelebt. Ja.
Warte mal, Korea, wann warst du in Korea? Wir waren jetzt gerade in China.
Auch so gleiche Zeit, also 96 war die Asienkrise, kurz davor war ich da. Also auch so
95. Was hast du in Korea gemacht?
Fensterfabrik.
Warte mal. Du hast parallel zu deinen Taschenproduktionen, zu deiner Firma in Deutschland.
Ja.
Sorry, zu deiner Firma in Deutschland und noch in Korea eine Fensterfabrik aufgebaut. Ja.
Das war echt krass.
Und ich höre von manchen Leuten, sorry, dass ich mich nicht gemeldet habe, ich habe bis um 5 gearbeitet. So, weißt du?
Ich habe ja noch nebenbei studiert.
Er hat nebenbei studiert noch.
Aber was ich sagen wollte, Korea war cool, da habe ich wirklich 6 Wochen, 8 Wochen gewohnt. Und zwar in dem Kinderzimmer ich hatte einen Kumpel, der hat Modelleisenbahnen hergestellt. Ja? Und der hat dann zu mir gesagt, du, Korea, hat gesagt, weil ich wollte irgendwas machen noch. Und da habe ich gesagt, du, Stefan, wie sieht's denn aus? Hast du eine Idee? Gemeint, ey, komm, wir fliegen mal nach Korea. Da habe ich mir das angeguckt. Und da habe ich gesehen, dass die total beschissene Fenster haben. Und dann habe ich gesagt, wir müssen Fenster für die Koreaner bauen, ne? Weil die stehen voll auf so Holzimitation und so. Und da haben wir das zusammen gemacht, also ich mit meinem Kumpel zusammen. Und dann haben wir hier in Deutschland Maschinen gekauft, haben von dem Typ vor Ort...
Der war da auch so 25, 26?
Ja, hat man vor dem Ort, der hat mit mir Abi gemacht, eine Halle gebaut, also bauen lassen von einem Koreaner. Und bei diesem Koreaner habe ich dann auch gewohnt, in dem Kinderzimmer von seinem Sohn. Genauso wie das vorstellen, so ein Autobett.
Das verstehe ich jetzt nicht. Du hast dir das teuerste Hotel in Hongkong gebucht und angeguckt und dann wohnst du in so einer kleinen Kinderzimmer.
Ja, das hat so, also das haben die gewollt. Der wollte, dass ich da wohne.
Okay.
Und das Schöne ist ja, weiß man vielleicht nicht, in Korea ist es ja so, dass die Frau der Boss ist. Also bei uns ist es ja genauso, aber in Korea...
Bloß, wir dürfen uns manchmal
ja, genau, vor
uns...
Aber, also wir dürfen man manchmal kann so sich tun, als deutscher Mann doch einbilden, dass man was zu sagen hat. Der Koreaner, es ist ganz komisch, wenn der aus dem Haus geht, also da war bei dem die Kippen leer, dann tut er nur die Schachtel in die Hand, dann rennt die Frau los, nimmt die Schachtel, geht eine neue Schachtel kaufen, gibt sie ihm wieder.
Wohlgemerkt, also ist nicht bei allen Koreanern so, aber so der kulturelle Grundturnus.
Genau,
bei,
also nach außen hin ist der Mann der Oberdon, aber daheim hat er nichts zu melden. Die Frau gibt ihm Taschengeld, das ist kein Scherz, und entscheidet alles, genau. Und da habe ich in diesem Kinderzimmer gewohnt und da habe ich gesagt, das arme Kind, ich kann doch auf der Couch schlafen. Also bin ich zu meinem Manager, ich sage, hör mal zu, ja, Kim, die heißen ja alle Kim, ja, dein Sohn, der auch Kim heißt, ne, also Kim 2.
Echt
ja,
jetzt?
Ja, ja, das waren die Kim-Kims. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, der kann doch da in seinem Zimmer wieder schlafen, ich penne auf der Couch. Und dann meint er so, sag ich, ja oder nein? Ja, müssen wir warten. Ich so, was, bis der Sohn heimkommt? Müssen wir warten, bis die Frau heimkommt. Dann hat er mit der Frau gesprochen, dann hat die gesagt, nein. Der Deutsche bleibt im Kinderzimmer und dann habe ich im Kinderzimmer weitergepennt. Die war der Don. Und
krass.
Und wegen der Frau hätte ich beinahe mal einen Eiweißschock gekriegt, das fällt mir auch noch gerade ein. Schöne Geschichte, mein erster Morgen in Korea. Muss ja wissen, die Asiaten, speziell die Koreaner, kennen ja kein Frühstück, kein Brot. Die essen ja quasi dreimal am Tag das Gleiche.
Was gibt's in Japan zum Frühstück?
Sushi. Suppe
mit Nudeln. Ich weiß auf jeden Fall, was ich immer bekommen habe in China. Achtung. Stimmt, ich habe in China kein Frühstück gegessen. Ja. In China habe ich immer bekommen warmes Wasser.
Das ist aber nahrhaft.
Nee, also zum Trinken warmes Wasser immer.
Okay.
Und Frühstück Dumplings. Stimmt, ich hab Dumplings.
Stimmt, die essen Dumplings zum Frühstück.
Kriegst ich habe Dumplings gegessen, wenn ich mich recht erinnere. Aber keine gedämpften, ich habe so Suppendumplings gehabt.
Ja.
Also ich weiß es nicht mehr. Doch. Da gibt's auch ein Foto von mir, kann man vielleicht mal einblenden oder so, wenn man das findet. Wie ich in dieser, da bin ich morgens hingelaufen zu dieser Suppenküche in Shanghai.
Geil.
Und dann bin ich ja auch ein kommunikativer Mensch. Und dann habe ich denen gesagt, ich will auch Dumplings machen. Dann haben die mich hinten in die Küche reingeführt.
Geil.
Und dann saß da die Oma und hat diese Dumplings geknetet. Dann durfte ich diese Dumplings mitkneten.
Kannst du das? Weißt du, wie man den Teig macht? Der ist echt schwer.
Ich muss ja ganz ehrlich sagen,
Dumplings auch selber daheim. Aber der Teig funktioniert nie richtig.
Also während die Oma 15 Dumplings gemacht hat, habe ich, glaube ich, einen halben gemacht.
Immerhin.
Also so, also es ist schon eine Fitzelarbeit, aber die machen ja... Also es geht ja recht schnell. Und dann habe ich da diese Suppe gefrühstückt. Aber wir waren jetzt bei dem anderen Thema in Korea.
Genau,
du hast bei denen daheim gepennt,
genau,
und die Oma.
Die wollten mir was Gutes tun und haben dann Frühstück gemacht. Das war dann Toast, weil Toast kennen sie von den Amis. Und Spiegelei. Dann habe ich zwei Spiegeleier und Toast gekriegt. Dann habe ich zwei Spiegeleier gegessen und den Toast gegessen. Dann steht die auf, macht mir wieder zwei Spiegeleier. Also esse ich wieder zwei Spiegeleier. Toast habe ich schon weggelassen. Esse die steht auf, macht mir wieder zwei Spiegeleier. Habe ich also sechs Spiegeleier gegessen. Dann steht die auf und geht. Dann habe ich zu meinem Manager da gesagt, wo ich gewohnt habe, zu dem Typ gesagt.
Manager heißt?
Ja, der Typ, der diese Fabrik für mich geleitet hat.
Hat er Englisch gesprochen?
Ja, ja.
Okay.
Also so Denglisch. Also der Subunternehmer war der Undertaker bei denen. Die hatten so ihre eigenen Sprachen. Subunternehmer, Undertaker.
Aha.
Die haben so ein eigenes Englisch
gesprochen. Was war das für ein Landsmann?
Koreaner.
Also Kenglisch, sag ich ja. Korean Englisch.
Ja, genau.
Kenglisch.
Und auf jeden Fall, er hat gesagt, was habe ich die jetzt beleidigt? Ich meinte, nö, alles gut. Die läuft jetzt los und kauft Eier. Ich sage, warum kauft die Eier? Ich meine, ja, weil du so viel Eier isst. Sag ich kann nicht mehr. Dann musst du immer was übrig lassen. Wenn du auf isst, heißt das, ich will mehr. Das heißt, du musst so ein kleines Stück Eier auf dem Teller lassen oder whatever. Dann hört die auf. Ansonsten hätte die wahrscheinlich heute noch Eier gemacht.
Und du wolltest einfach beste Wetter haben, ne?
Und ich habe gedacht, ich bin voll der nette Kerl.
Ja, netter Kerl, gutes Wetter.
Aber
es war
cool, ich habe mich mit der gut verstanden. Wir haben irgendwann mal dann mit der Oma auf dem Fußboden im Wohnzimmer Kimchi gemacht fürs nächste halbe Jahr. Das war eine coole Aktion.
Das ist geil, Kimchi zu machen, glaube ich.
Kimchi ist Hammer, ja.
Ja, okay. Das heißt, dann warst du so 25, 26 mit deinem Kumpel, hast diese Fensterfabrik aufgebaut. Dann bist du ja wieder in Deutschland gewesen.
Genau.
Und was hast du dann in Deutschland gemacht?
Das Restaurant gekauft.
So mit 27 hast du es dann gekauft?
26, ja.
Mit 26? Mhm. Wie groß war, als du 26 warst, deine Firma in Deutschland dann per se?
Nicht viel, ja, vielleicht auch sicherlich auch schon 200, 300 Mitarbeiter.
200, 300 Mitarbeiter mit 26 auf entspannt. Und der Typ will mir sagen, er will mir nicht sagen, ob er zweistellig ist.
Entspannt. Also Verlust machen mit so einem Laden.
Ja, genau, machst du Verlust mit der Firma.
So ist es.
Hast ja andere Investitionsmöglichkeiten. So weiter geht's. Und dann, also du kommst aus Hüttenfeld, ne?
Ja.
Hast du zu dem Zeitpunkt noch zu Hause gewohnt, oder?
Ich habe die Firma daheim im Keller gegründet, ja, und bin dann mit, lass mich überlegen, glaub 25, 26 aus. Also als ich in Asien war, habe ich noch daheim gewohnt, ja.
Crazy, warum hast du zu Hause gewohnt? Du hast doch Asche voll ohne günstig. Ende verdient.
Ich hasse Fixkosten.
Ja, aber du hast doch so viel Asche verdient, da kannst du dir doch...
Ja, aber ich habe doch eh keine Zeit gehabt. Ich war da nur zum Schlafen und fertig.
Wobei ich aber sagen muss, jetzt unsere neue Wohnung...
Ja, die ist mega.
Ich bin auch nur zum Schlafen kurz da und zum Aufstehen. Ja, logisch.
Du bist verheiratet und hast 1,5 Kinder. Ich war ja damals noch Single. Nee, Single war ich nicht, aber nicht verheiratet.
Ja, ja. Gestern Abend habe ich Sauna gemacht um 22 Uhr. Ich das
Ding, ist doch mal eine geile Info.
Ja, das war echt geil.
Hast du Bilder?
Ich lass morgen welche von der Nessie machen für dich. Die schicke ich dann
rum. Mach lieber welche von der Nessie.
Kastnitz, also.
Was?
Mach mal langsam.
Die sieht voll gut aus im Handtuch.
Ja. Jetzt machen wir hier mal langsam, ja. So, lange Rede, kurzer Sinn, wir gehen weiter. Du warst dann wieder zu Hause hier in Viernheim. Du hast ja in Viernheim deine ganzen Lager und alles. Was dann? Als das dann alles losging, dann hast du ja, also so wie ich das verstanden habe, hast du dann so mit 30 aufgehört zu arbeiten, in dem Sinne.
Richtig, ja. Ich habe dann noch eine Werbeagentur, noch eine IT-Firma gegründet.
Wie hat die sich entwickelt? Warum?
IT, Logistik, IT liegt auf der Hand. Und dann haben wir einfach gesagt, wir machen aus den Logistikern keine Abteilung, sondern eine eigene Firma.
Das war mit 28?
Ja, so in dem Dreh.
War das damals schon der Daniel, der das
gemacht hat? Ja, genau.
Der
Daniel hat quasi erst bei einer Firma gearbeitet. Und dann habe ich zu Daniel Adler, meinem Geschäftsführer in der IT, gesagt, komm zu mir.
Du kennst den Daniel, seit du 28 bist?
Glaube ich schon, ja.
Crazy.
Ja, und dann hat der mit zwei Leuten angefangen. Jetzt sind wir da nicht groß, wir sind, glaube ich, 10 Mitarbeiter. Und betreuen dann unsere ganzen Firmen plus externe.
Und Falco, das ist der Geschäftsführer der
Werbeagentur. Der war dann auch bei der IT und hat sich um Homepage und
aber das Falco kennst du genauso lang schon?
Vielleicht ein Jahr später ist er dazugekommen. Und dann haben wir gesagt, okay, da macht es so gut, das gliedern wir auch aus und haben dann eine Werbeagentur draus gemacht, hochgradig erfolgreich, große Kunden wie Deutsche Bahn und so weiter.
So, okay, das heißt, dann warst du so um die 28, 29.
Ja.
Und was dann? Dann hast du erstmal gechillt oder gelebt oder?
Nee, der Punkt war ja der, ich habe ja quasi, also die ganze Zeit noch mit LKW gefahren, habe dann in der Firma gearbeitet.
Aber doch nicht mit 28 mehr?
Ja, doch, immer noch ein, zwei Tage.
Einfach LKW so, ist immer noch gemacht?
Einfach mal, um drin zu bleiben, ja. Und dann habe ich ich habe da fast 100 Kilo gewogen, war blass wie die Wand, keinen Sport gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich mal ein bisschen mich um mich kümmern. Und bin dann zwar immer noch Geschäftsführer geblieben, aber habe dann so die Leute eingestellt und eingeteilt mit meinen ganzen Geschäftsführern, dass ich aus dem Tagesgeschäft komplett draußen war. Und also nur noch strategisch.
Weil da gibt es den Spruch, wer arbeitet, hat keine Zeit zum Geld verdienen.
Genau.
Und das
oder ist im Tagesgeschäft so. Wirst du nicht reich.
Im Tagesgeschäft wirst du auch nicht reich.
Oder hör auf zu schaffen, fang an, Geld zu verdienen.
Ja, jetzt gut. Ja, ist aber erzähl weiter.
Ja, nein, dann habe ich mich da zurückgezogen, um dann einfach mal auch neue Sachen zu machen. Und dann habe ich mich dann mehr auf die ganzen Investmentgeschichten konzentriert. Und das ist ja auch der Grund, warum war ich hier sitzen. Sonst wäre es ja total langweilig.
Ach, das heißt, du mit 30 hast du dann gesagt, okay, Tagesgeschäft ade.
Ja.
Aber dann hast du dann erstmal für dich so Pause gehabt, oder?
Nee, dann habe ich halt nur 60 Stunden gearbeitet.
Ja, okay, aber die Arbeit ist ja nicht gleich Arbeit bei uns oder bei dir speziell. Du warst halt aus dem Tagesgeschäft raus. Was hast du dann so mit 30, 32, 33 gemacht? Was hast du dann in Early 30s gemacht? Scheiße, jetzt habe ich was auf Englisch gesagt. Das ist so cringe. So.
Urlaub und meine Frau kennengelernt.
Mit wie alt warst du, als du deine Frau kennengelernt?
33.
Mit 33? Mhm. Wie hast du sie kennengelernt?
Im Urlaub.
In welchem Urlaub?
Im Robinson Club Jamuva.
Ist das der Single Club?
Das ist der Single Club. Keine Zeit für Gefühle.
Geil. Ja, okay. Ich wusste es natürlich, ich habe die Reaktion ein bisschen gefaked, aber lange Rede, ich finde es witzig, dass es gerade von der Kamera gesagt hat. Ist das geil? Okay. Und dann habt ihr euch kennengelernt und dann direkt angebandelt und es hat sofort funktioniert,
mega, gefunkt. Genau.
Liebe deines Lebens.
Jawohl.
Und dann in Deutschland, dann warst du 33, 34, was habt ihr dann?
Ja, meine Frau war noch in London, das heißt, ich bin dann immer nach London getingelt.
Was hat die in London gemacht?
Die war da Investmentbankerin.
Investmentbankerin. Crazy. Und dann hast du sie oft in London besucht.
Ja, war mega.
Du hattest ja Zeit zu dem Zeitpunkt. So, du hast ja nicht gearbeitet. So richtig.
Ich habe schon gearbeitet. Ich habe halt nicht mehr so im Tagesgeschäft gearbeitet.
Ja.
Ich habe das gemacht, was ich jetzt auch mache.
Carsten hat nicht gearbeitet. Nein. Es verkauft sich besser, wenn du gar nicht
arbeitest. Ich habe nicht gearbeitet.
Nein, der Carsten hat schon gearbeitet. Er arbeitet ja heute noch mindestens 40 Stunden allein für das Unternehmen. Okay, und das heißt, ihr habt dann London unsicher gemacht und dann.
Ja.
Wie alt warst du, als die Kids kamen?
Muss ich rechnen, beim Fabi war ich 37, bei der Maus 39.
Okay, ihr habt euch dann so drei, vier Jahre Zeit gelassen und dann.
Nee, bei der Maus war ich 40, sorry.
Okay, also 3, 4 Jahre und dann kam Fabi on the way. Okay. Und wo in diesem Zeithorizont, als du deine Firmen so krass aufgebaut hast, hast du dann richtig angefangen, in Startups, Investments und so reinzugehen? Weil du hast ja eigentlich alles an Palette von Pre-Seed zu Series A. Du hast bestimmt auch ein paar B- und C-Serien. Mhm. Und na klar, über Blue Chips und so braucht man sich jetzt nicht unterhalten, aber wo kam das her? Wie hast du damit angefangen?
Wir haben irgendwann mal noch eine Fulfillment-Firma gegründet. Mein damaliger Vertriebschef, der Carsten Berner, kam auf die Idee. Er
gesagt, er arbeitet jetzt übrigens auch bei uns.
Ja, genau. Fängt am 1. Oktober an.
Ja, ja.
Ja, voll cool. Welcome back. Zurück nach Hause geholt. Und der kam auf die auf Fulfillment. Und dann haben wir einen Kunden gehabt, Hundeland, Katzenland. Und ich fand die Jungs so cool.
Was, Hundeland, Katzenland?
Es war ein Online-Shop für Hundenahrung und Katzennahrung.
Und der wollte Logistik, Fulfillment und
genau, wir haben für die Logistik gemacht. Ich fand die Firma so cool, dass ich gesagt habe, ich finde euch so geil, ich will bei euch investieren. Und das war dann mein erstes Investment.
Bei Hundeland, Katzenland?
Ja, heißt heute Alphapet.
Warte mal, du hast so ganz, ganz early stages bei Alphapet.
Ja, ja.
Die sind doch relativ groß.
Jetzt ja. Ist ja schon fast 15 Jahre her.
Ah ja, aber das heißt, du hast da auch, hast du guten Stock mitgenommen da zu dem Zeitpunkt?
Billig rein, teuer raus.
Bist du raus? Bist du nicht mehr investiert?
Nee, das ist, ich sage immer, das ist mein Kochcase-Investment, genauso wie Holly, du. Ich mache immer, wenn es guten Secondary gibt, verkaufe ich immer ein bisschen was und das wächst dann aber wertsmäßig immer nach. Das heißt, der Wert der Beteiligung bleibt immer gleich, aber du machst halt immer zwischendrin mal ein paar Secondaries.
Ah, das heißt, du hast quasi immer die gleiche Kohle investiert, andere
Anteile. Ja, wie eine Kochkiste ist. Du nimmst zwei Löffel raus und eine Minute später ist er genauso groß wie vorher.
Die Folge heißt Kochkäse-Investment.
Genau.
Die Folge heißt Kochkäse-Investment.
Genau, die nächste heißt Handkäse.
nee. Die heißt Kochkäse-Investment, auf jeden Fall.
Lass uns bämpeln.
Okay, du hast dann... Ja, okay, das ist aber eine geile Strategie. Also ich meine, wenn du sagst, okay, ich habe da, keine Ahnung, sagen wir mal jetzt mal rechnerisch 100.000 reingesteckt und in zwei Jahren später sind es 200.000, hast du wieder die 100 rausgenommen, hast die anderen 100 drin gelassen und so ist es dann immer wieder auf 200 also genau. Rechnerisch, ne? Es werden dann wahrscheinlich andere Beträge gewesen sein. Okay, finde ich geil. Geile Taktik. Und das war deine erste Berührung zu klassischen Invests?
Ja, genau.
Und was war so, was wie kam es dann? Du hast ja, wie viel Beteiligung hast du jetzt mittlerweile?
So um die 100.
100 Beteiligungen.
Ja, aber da sind auch kleine dabei. Also
ist doch egal, aber 100 ja. Beteiligungen sind 100 Beteiligungen. Damit meinen wir nicht Aktien im Portfolio.
Nee, aber ich bin ja zum Beispiel auch bei Goodmans beteiligt. Die haben ja auch wieder 20, 30 Beteiligungen. Also das zähle ich dann schon mit.
Ja, aber ist ja auch so. Ich meine, Goodmans macht ja, das ist ja das Grundprinzip davon.
Genau.
Okay, krass. So, okay, und dann hast du also geheiratet, okay, und jetzt sind wir eigentlich so langsam aber sicher. Langsam aber sicher kommen wir zu uns.
Yay.
Langsam aber sicher, ja. Wir haben, genau. Vielleicht sollte ich noch was zu meiner Vita sagen oder es interessiert sich ja keiner, was mich bis jetzt noch nicht gefragt.
Ja, ich frag dich jetzt mal.
Das
finde ich voll interessant. Das finde ich ja voll interessant eigentlich, ne? Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu dir. Jetzt haben wir so viel über den alten Mann gesprochen, ja?
Jetzt wechseln wir mal.
Ja, jetzt wechseln wir mal das Thema, ja? Du warst ja sicherlich ein interessanter Schüler, oder?
Ja, aber wieso Schule? Habe ich dich nach der Schule gefragt?
Nee, aber das war ja bei mir so interessant.
Okay, Schule, ja, was ist mit Schule?
Ja, aber bei dir ist es ja viel näher, du kannst dich an die Schulzeit noch erinnern. Bei mir ist es so lange
Schule,
her.
Schule war für mich das Geilste, was es auf der Welt gab.
Ehrlich? Die ganze Zeit und nur die Oberstufe?
Schule war immer das
Beste. Also du hast Abitur, denke ich, ne? Ich frage ja nur.
Natürlich habe ich Abitur.
Yeah.
Klar habe ich Abitur. Nee, Schule fand ich das Geilste, was es gab.
Warum?
Auf der ganzen Welt. Einfach meine Freundschaften, die ich ja heute auch noch habe, außer du bist einer der wenigen oder zum Beispiel Felix, das sind so Freunde, die hab ich so in dem Zyklus jetzt bekommen im Leben, aber alle meine Freunde hatte ich schon aus der Schulzeit einfach. Wir sind ganz, ganz, ganz fest verbandelte Clique. Es war eine geile Schule, ja, es war eine Privatschule, okay, hatet mich alles, sorry, dass ich auf einer Privatschule war, sorry, dass meine Eltern damals Kohle hatten, tut mir leid. Mir ging es damals ganz gut. Eltern sind ja auch durch eine Insolvenz gerutscht, das heißt, es war nicht immer einfach. Und
Wie lang ging es dir gut?
So bis zum 14. Lebensjahr. So 14. Lebensjahr, 15. Lebensjahr, da ja, alles mit dem Porsche, mit dem Range Rover zum Golfplatz gefahren und auf einmal Zwei-Zimmer-Wohnung mit der Mama. So, das war ein Kontrastprogramm. Aber lange Rede, kurz, Schule war Endstufe geil.
Mhm.
Ich habe es geliebt, war auch immer sportbegeistert, immer Bock gehabt, habe auch eigentlich immer sehr gute Noten geschrieben und so, war mit meinen Lehrern gut, war mit meinem Rektor vor allen Dingen auch gut. Auch viel Scheiße gebaut natürlich, klar, aber irgendwie damals, ich habe so das Gefühl, damals hast du irgendwie, ich weiß nicht, ob das jede Generation sagt, wahrscheinlich hast du damals über meine Generation gesagt, ach Gott, die Generation, wir haben damals anderen Quatsch gemacht. Ich sag zum Beispiel über die jetzige Generation, ich habe anderen Quatsch gemacht, keine Ahnung, wir fanden es also, witzig.
Sokrates hat sich mal aufgeregt, dass die Jugend so verdorben ist.
Siehst du, das ist wahrscheinlich ein Zyklus, der für immer gilt. Also ich persönlich fand das witzig, was wir gemacht haben. Wir haben auch ein paar übertriebene Sachen gemacht. Klar, wir haben auch mal ein Klo überflutet. Klar, wir haben irgendwelche Lehrer mit, keine Ahnung, mit Matsch abgeschmissen oder sonst was. Wir fanden wir alles witzig, wir haben uns geprügelt, sonst was. Irgendwie den Raucher.
Also ganz normale.
Normaler Scheiß halt. Den Raucher-Eimer angezündet, irgendwie cool. Lagerfeuer irgendwo gemacht, dann den halben Hügel abgebrannt aus Versehen. Ich meine, unser Producer, der Bennett, der war ja auch auf unserer Schule, der kann sagen, wie geil die Schule war.
Okay.
HSG. Nee, HSG war super. Das hat echt Spaß gemacht. Ja, und
was ich heißt HSG?
Heinrich-Sigmund-Gymnasium.
Wer ist Heinrich Sigmund?
Heinrich Sigmund war der Begründer der Schule.
Ah, okay, also niemand, den ich aus dem Geschichtsunterricht kennen müsste.
Nö, Heinrich Sigmund war niemand, nö, war, weiß ich nicht. Ich glaube, der hat im Ersten Weltkrieg hat er die Schule gegründet.
Okay,
krass. Ich glaube, also irgendwas hier in Mannheim, er hat an Mannheim angefangen und dann hat er die Schule nach und nach als Internat auf den Branich, auf diesen Hügel da in Schriesheim da gezogen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, es war eine geile Zeit, ich hatte viel Spaß. Aber ich durch diese Insolvenz meiner Eltern hatte ich halt damals schon so das Bedrängnis, ich habe damals nur daran gedacht, reich zu werden.
Ja, habe ich auch.
Ich habe an nichts anderes gedacht. Ich habe von morgens bis abends gedacht, wie werde ich so stinkreich, dass ich an diesem Geld ersticke.
So, deswegen habe ich immer Dago Duck gelesen.
Ja, ich habe so, also es kann man, es ist so toxisch, das zu sagen. Ich habe so ein toxisches Verhältnis damals zu Geld gehabt, aber ich schwör's dir, ich bin nachts eingeschlafen und ich hatte wie, wenn du nicht gelernt hast für deine Mathearbeit und ich konnte nicht schlafen. Ich hab gedacht, so, ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht reich war. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich keine Kohle verdient habe. Das fing mit 14, 15 an. Ich habe gedacht, ich dreh durch. Ich saß da und wirklich konnte teilweise nachts nicht schlafen.
Hast du Ferienjobs gehabt oder Jobs
immer in der Schule? Immer. Ich habe alles gemacht. Ich habe jeden Scheiß gemacht.
Was war der Schlimmste?
Schlimmste? Boah, lass mich da mal überlegen, wenn mir was kommt, weil ich will den Podcast auch nutzen, um abzurechnen. Hier wird abgerechnet.
Krass.
Hier werden die ganzen Leute, die mir auf den Sack gegangen sind, werden hier auch abgerechnet.
Denk an Karma.
Ja, okay, dann doch. Der Podcast ist so, wir leben den Podcast, wie er heißt. Karma. Alles gut.
Jetzt habe ich es verpuckt.
Nee, Spaß beiseite.
Komm, mit einem darfst du abrechnen. Ein.
Fällt mir gerade keiner ein.
Der es richtig verdient hat.
Fällt mir gerade keiner ein, aber wir machen mal chronologisch weiter.
Okay.
Wo
Schule,
war ich?
Schule ist rum, beim Bund warst du nicht.
Bund war ich nicht, hätte ich Bock gehabt. Auf jeden Fall, genau. Nachts hatte ich habe immer gedacht, ich muss Kohle verdienen, scheiße. So, dann habe ich halt alles Mögliche gemacht, weil, aber man muss auch dazu sagen, ne, also das wäre jetzt auch nicht fair meiner Mama gegenüber. Mein Papa ist so verschwommen alles. So mit 14, 15 ist er dann in die Insolvenz gerutscht, der wurde dann auch echt krank, dem ging es nicht so gut dann. Der hat da echt auch drunter gelitten auch und der war dann auch natürlich stark, hat es dann irgendwie versucht weiterzumachen, hat immer nie aufgegeben, immer weitergemacht, aber es hat nichts gefruchtet. Der hat alles probiert über Jahre hinweg, aber es hat nichts mehr so wirklich damals gefruchtet. Und die Mama ist dann wirklich 15, 16 Stunden ist die ackern gegangen, wirklich ackern, 2, 3 Jobs gleichzeitig, nur dass wir irgendwie noch auf unsere Privatschule gehen können und irgendwie unser Abi dann noch machen können. Wir waren dann aber auch von unserem 14. Lebensjahr bis zum 20. auch nicht mehr im Urlaub mit der Familie oder so. Wird wahrscheinlich 1 Million Kinder geben, denen es 1 Million mal schlechter geht. Ne? Ich will jetzt hier nicht so eine Mitleidsscheiße anregen. Das ist ja auch immer, dir geht es ja immer nur so schlecht, wie es dir geht. Ne? Wie du in deinem Moment das fühlst. Und für mich damals ist dann eine Welt zusammengebrochen, weil auf einmal geht gar nichts mehr. Da merkst du auf einmal, was du hast. Ich bin mit Pool im Garten aufgewachsen und bin geendet mit einem Mini-Vorgarten von 1 Quadratmeter aus Stein. So, das war so dieser Weg. Da gestartet, da irgendwo gelandet. Und das ging mir halt hart auf den Sack. Und da habe ich gesagt, das wird mir nie passieren. Und dann, ja, wie gesagt, auf dem Bau. Eine der prägendsten Sachen, wo ich auch Disziplin und so Durchhaltevermögen gelernt habe, weil ich ja, Mann, also es ist ja, wie es ist. Ich glaube, kein Mensch auf der ganzen Welt liebt es, in Excel was rumzutippen. Wahrscheinlich ein paar Controller finden es geil, weil sie es auch wirklich gut können. Aber ich habe es immer gehasst. Und ich habe ein Praktikum direkt nach dem Abitur bin ich zur Bank. Und bei der Bank habe ich 6 Monate Schufa-Haken gesetzt. Ich wurde eingestellt nur um Kontonummer rein, Haken setzen, Kontonummer eingeben, Haken rein, raus, fertig. Nächste Kontonummer. Da wirst du bekloppt. Und ich schwöre dir, wenn mir heute irgendjemand bei unseren Mitarbeitern erzählt, oh, die Excel-Liste, da sitze ich 3 Tage dran, denke ich mir, Hals, Maul. Ich saß 6 Monate im Excel-Knast. Also du wirst bestimmt 3 Tage schaffen. Weil auch diese ganze Bewegung in der Gesellschaft geht mir total auf die Nerven. Alles ist so schlimm und alles und wir können alles, es ist nicht mehr tragbar und es zählt immer nur das Individualwohl und meine Fresse. Nein, es zählt das Kollektivwohl und es muss ja auch mal alles abgelegt werden. Ich meine damals, dass ich das für 6 Monate gemacht habe, ich habe doch Kohle dafür bekommen. Also sorry, auch wenn ein Mitarbeiter von mir jetzt mal sagt, boah, das ist eine Arbeit, die mir nicht so viel Spaß macht, ist es mein Job zu gucken, dass er eine coolere Arbeit vielleicht bekommt. Aber wir sind immer noch irgendwie in einem betriebswirtschaftlichen System, wo auch irgendwie was funktionieren muss und abgearbeitet werden muss. Und das hasse ich halt auch, dass immer so gejammert wird und alles ist immer so schwierig und das ist problematisch. Und das. Ich fange ja selbst damit an. Du sagst irgendwas, was problematisch sein könnte und ich sage, okay, Cancel Culture, ich bin raus. Ich finde, wir sollten mal wieder mehr Meinungen zulassen. Schule haben wir abgehakt. ja, nach der Schule bin ich, wie gesagt, direkt da zu der Bank und dann bin ich nach, ich glaube, straight nach China und dann war ich noch in Lugano in der Schweiz und dann, boah, jetzt muss ich mal überlegen, ah, genau, dann habe ich angefangen zu studieren, stimmt, dann habe ich angefangen zu studieren und war an der DHBW in Mannheim, fand ich eigentlich eine ganz gute Ausbildung. Muss ich echt sagen, kann auch duale Studiengänge jedem empfehlen. Muss man sich halt den Arbeitgeber richtig raussuchen. Mein Arbeitgeber war damals ganz okay, aber auf der einen Seite haben sie mich nach Amerika gelassen. Okay, ich hatte auch ein Stipendium bekommen, aber auf der anderen Seite haben sie mich irgendwie so teilweise am Schalter auch ein bisschen verrecken lassen. Ich stand halt immer da, habe für die Omis alles ausgefüllt. Aber Amerika war wirklich eine geile Sache. Da hat der Vorstand damals, Shoutout an den Vorstand, Initialen TW, der weiß Bescheid, wer genannt ist, wenn er es hört. Der hat mich nach Amerika gelassen für dieses Stipendium-Ding. Und die Amerika-Reise, die war wirklich geisteskrank. Also das kannst du keinem... Oh, sorry, Cancel Culture, Ghostes. Die war Ghostes.
Wie bist du da hingekommen? Du hast doch Flugangst.
Ich habe Flugangst. Schiff. Achtung, und ohne Scheiß, diese Geschichte, wirklich, das soll jemand hier überprüfen. Ich bin in die USA geflogen und bin vor dem Flug in die USA... Ich war, glaube ich... bis 8 feiern, bin dann in den Flieger, bin in die USA geflogen. Nee, das war nicht der China-Flug, komplett verwechselt. China-Flug war bis um 8 Uhr feiern, dann bin ich darüber geflogen, dann habe ich da durchgemacht. USA-Flug war anders, ich war davor, genau, damals hatte ich noch eine Freundin. Ich bin da, genau, morgens in die USA geflogen und jetzt wird's geil. Ich musste nach Greenville, North Carolina, an die ECU. Ich bin in Charlotte gelandet und in Charlotte steht drauf, Greenville-Flieger cancelled. Ich alleine. Keine Ahnung. Ich sehe da irgendwelche zwei Typen. Es ist eine wahre Geschichte. Ich laber keinen Scheiß, was jetzt kommt. Ich sehe zwei Typen, die hatten einen lila Trikot an von der Uni. Mit den Pirates. Laufen da lang. Ich sag so, Jungs, wo geht denn ihr hin? Ja, wir wollen nach Greenville zum Homecoming. Wir haben da studiert. Wir wissen jetzt auch nicht, wie wir da hinkommen. Ich glaube, wir nehmen mal einen Flieger nach New Bern. Ich sag, wo ist New Bern? Keine Ahnung. Wurde uns empfohlen, wir fliegen da jetzt hin. Ich bin denen hinterhergelaufen. Wohlgemerkt, ohne Ticket. Es ist kein Scheiß. Ohne Ticket bin ich denen hinterhergelaufen, bin zu denen an den Schalter, die sind da rein mit ihrem Ticket. Ich habe gesagt, ja, Max Glasner, mein Flug ist nicht gekommen. Ah ja, wo wollten Sie denn eigentlich hin? Greenville? Ach ja, gehen Sie einfach rein, kein Problem. Ich bin ohne Ticket in den Flieger. Achtung, kommt alles noch. Ich bin ohne Ticket in den Flieger und hatte einen einzigen Platz. Und zwar, es war so eine kleine Maschine, wirklich nur zwei kleine Reihen. Ne? Irgendwie gefühlt 30 Leute, die da reingepasst haben. Und vorne gab es 8 First-Class-Sitze. Die waren gigantisch groß. Und ich saß natürlich First-Class. Ich war damals 19 und mir wurde instant ein Jackie Cola in die Hand gedrückt, weil die alle gedacht haben, ich bin 21. So, Drinking in den USA ist ja auch ein Riesenthema. So, Achtung, bis dahin immer noch alles war. Saß ich natürlich nebendran.
Es wird geflunkert.
Ich schwöre es euch, dass es genau so war. Wir fliegen dann da rum, landen dann in New Bern und dann ist mir in New Bern aufgefallen, was ist mit meinem Koffer? Scheiße. Wo? Scheiße. Ich war halt ein bisschen enthusiastisch und bin dann da hingefahren. Diese Typen, ne, ich bin dann da gelandet und ich habe dann den Typen irgendwann während dem Flug, habe ich die gefragt, könnt ihr mich mitnehmen nach Greenville? Ja, geht klar, können wir machen. Ich wusste nicht, wo wir landkartentechnisch sind. Dann sind wir da gelandet, auf einmal finde ich die Typen nicht mehr. Ich finde diese Typen nicht mehr und wusste nicht, wo ich jetzt bin. Ich hatte keine Ahnung, ich hatte kein amerikanisches Internet, ich hatte irgendwie schlechtes WLAN, es ging gar nichts. Dann bin ich rausgelaufen und auf einmal fahren die in so einem Driveway rein und schreien, ey, winken mich rüber, ich steige einfach blind ein bei zwei Männern. Also, keine Ahnung, bei zwei, 50 plus.
Hattest du schon lange Haare?
Ich hatte da noch richtig kurze Haare und sah richtig fesch aus. Okay. Also ich hatte ein Babyface. Also es war alles ein bisschen problematisch. Ich bin dann da eingestiegen und die Typen waren ultra korrekt. Dann sind die da einfach losgefahren. Wir waren 4,5 Stunden im Auto und auf einmal sagen die, jo, übrigens, hier ist deine Uni. Und ich so, okay, also ich bin jetzt angekommen, alles klar. Ich so, okay, krass. Es war 23.30 Uhr. Natürlich hatte diese ganzen Uni-Zugänge hatten alle zu. Niemand mehr war da in diesem Sekretariat da. Da hatte ich so eine Notfallnummer, die habe ich gewählt. Dann kam einer, hat mir einen Schlüssel in die Hand gedrückt. Das ist dein Zimmer. Gehe ich auf das Zimmer. Die Betten in den USA, in diesen Dorms, die sind so unbequem, das kannst du dir nicht vorstellen. Und da sind Matratzen aus Plastik. Mhm. Weil, wegen der Hygiene, dass du die halt einfach abspritzen kannst. Also es ist wirklich komplett crazy, da wo ich zumindest war. Und diese ekelhaften Matratzen, ich habe mich auf diese, wirklich, da waren, ich glaube, da waren wirklich Flecken drauf vom Vorabend. Ich habe mich da einfach drauf gelegt, weil ich so erschöpft war, es war mir scheißegal. Ich habe mich da drauf gelegt, habe an nichts mehr gedacht. Und um 4 Uhr morgens klingelt mein Handy, ich gehe dran, US Military. US Military. Ich so, was wollt ihr? Hä? Was ist denn jetzt los? We have your luggage. Sag ich, mein Luggage? Dann wurde dieses Luggage als unbeaufsichtigtes Gepäckstück in Charlotte gedraftet. Die haben gedacht, da hat irgendjemand eine Bombe platziert. Und dann haben die mich angerufen, what is wrong with you? Your luggage und bla bla bla. Und ich so, nein. Und dann kamen die tatsächlich um 4 Uhr morgens da angerauscht mit so einem Wagen und haben mir mein Gepäckstück gebracht. Und um 4 Uhr morgens, ich bin ja auch total, Achtung, jetzt kommt dieses nächste Thema, ich bin ja auch total anti-Drogen. Und dieser Typ, mit dem ich Mitbewohner war, das war so ein richtiger Junkie, der hatte auf dem Tisch LSD, Koks und ich bin ja so penibel. Wenn ich sowas schon sehe, kriege ich Paranoia, kriege ich Angstzustände. Und entsprechend könnt ihr euch vorstellen, wie erschöpft ich war, dass ich da auch noch gepennt habe. Wir kommen im nächsten Podcast auf jeden Fall über weitere Themen. Ich glaube, ich muss jetzt noch irgendwie ein Closing kriegen, was ich so tue.
Hast du deinen Koffer bekommen?
Ich habe meinen Koffer bekommen, habe ich ja gesagt.
Hast du was zahlen müssen?
Nö, gar nichts.
Cool, dann mach ich nichts mehr aus.
Nimm den gebracht. Aber ich habe immer die Karte gespielt, ich bin Ausländer. Das kannst du in den USA ganz gut spielen. Also ich habe immer gesagt, bin Ausländer, sorry. Keine Ahnung, was ihr wollt. Und dann war das immer eigentlich sehr, ich habe mich sehr willkommen gefühlt. Sehr oberflächlich, aber war sehr willkommen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Das sind alles solche Themen. Ich glaube auch, was ich so beruflich mache, was wir so beruflich machen, was deine Investmentstrategien sind, was unsere Investmentstrategien sind. Wir haben auch hoffentlich im nächsten Podcast einen Gast.
Oh ja.
Ne? Wollen wir noch nicht sagen, wer, weil wir wissen auch noch nicht, wer kommt, um ehrlich zu sein. Nee. Ansonsten war, also wie gesagt, der Podcast ist wirklich dafür da, dass wir jetzt mal so ein bisschen mehr in die Außenwirksamkeit reinkommen, weil warum? Wir wollen mehr Investments betreiben. Wir wollen mehr in Startup-Investments reingehen. Wir wollen mehr in Series-Investments reingehen. Wir wollen geilere, coolere Mitarbeiterinnen gewinnen. Wir wollen diese Außenwirkung jetzt nicht, weil wir jetzt sagen, wir müssen jetzt unbedingt berühmt werden oder sonst was für ein Scheiß, sondern ich glaube einfach, dass du heutzutage nicht mehr drum rumkommst, ohne dich so ein bisschen gläsern und transparent zu machen, dass überhaupt Leute sich für dich interessieren, weil es gibt zu wenig herauszufinden. Weißt du, ich meine? Du kriegst ja bis jetzt deine Investments vorgeschlagen von den Banken, weil du ein scheiß großer Kunde bist bei so vielen Banken. Dann rufen die dich an, yo, Carsten, wir haben da eine Möglichkeit.
Sonst die Startups kommen natürlich schon und der Dealflow kommt schon übers Netzwerk.
Genau.
Ja.
Aber genau, der Dealflow kommt ausschließlich übers Netzwerk. Das Netzwerk hast du dir 40 Jahre lang erarbeitet.
Mhm. Ja, aber ich glaube auch, Sinn ist auch so ein bisschen, was mir wichtig wäre, ist wirklich, dass ich sage, ich habe ja, sind wir wenig drauf eingegangen, extrem viel Fehler gemacht in meinem Leben. Ja. Mhm. Und ein Problem war auch, ich bin ja ganz jung da reingerutscht und habe natürlich gar keine Erfahrung gehabt. Also das fängt beim Anwalt, beim Steuerberater an, beim Notar, bei wie führe ich Mitarbeiter, wie stelle ich Mitarbeiter ein und so weiter, wie gehe ich mit Kunden um. Also 1 Million Fragen und keine Antwort. Mhm. Ja. Und mich würde es halt sehr freuen, wenn wir Leute inspirieren, den Mut zu haben, sich selbstständig zu machen. Weil ich habe mir damals gesagt, mit 19, das ist eigentlich eine coole Sache, ich studiere. Wenn es mit der Selbstständigkeit nicht klappt, dann mache ich halt meinen Beruf und habe mir dann selber 2 Jahre gegeben, habe immer gesagt, 2 Jahre, 2 Jahre, 2 Jahre, dann muss es laufen. Also nach 2 Jahren habe ich geguckt, bin ich so weit, wie ich mir das vorgenommen habe und so weiter und habe dann irgendwann entschieden, ich bleibe bei der Selbstständigkeit, was ja ein Risiko ist. Nur wenn du halt Anfang 20 bist, hast keine Frau, kein Rind, kein Kind, keine Hypothek, kannst dich mega geil selbstständig machen. Wenn du Ende 20, Ende 30 bist, wird es immer schwieriger, je älter du bist, weil du irgendwann so einen Fixkostenblock hast. Ja, du hast eine Wohnung, hast vielleicht eine Frau, hast ein Kind. Und dann zu sagen, boah, ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit, krieg erstmal 0 Einkommen, riskiere quasi, dass ich auch mal 100.000 Minus mache, ja, das würde ich keinem empfehlen, das kann nicht funktionieren. Ja, du musst dich selbstständig machen, wenn du jung bist, wenn du kreativ bist. Ja. Die meisten Nobelpreisträger haben ihre Nobelpreisarbeit mit 25 geschrieben. Die haben dann mit 75 einen Preis dafür gekriegt. Aber die Idee war 50 Jahre vorher, weil du in den Mitzwanzigern am kreativsten bist. Ja? Und so ein bisschen unsere Idee ist ja auch zu sagen, ey, mach dich meine Fehler. Da Max hat jetzt wenig Fehler gemacht, ja? Weil er natürlich immer einen super Mentor an seiner Seite hatte. Ja?
Na, ich habe schon auch Fehler gemacht, sagen wir mal. Die ganzen anderen Geschichten im Nudelbusiness und so weiter und so fort.
Ja, das ist aber krass, das müssen wir auch mal erzählen. Ja,
erzähl
mal aber was. Long story short ist eigentlich, dass wir euch so ein bisschen helfen wollen, so ein paar dumme Ideen an die Hand geben wollen. Und warum haben wir das heute noch nicht gemacht, sondern haben die ganze Zeit nur bei uns gelabert? Das ist ganz einfach so. Für mich ist immer wichtig, wer gibt mir einen Tipp? Ja?
Also wenn, nimm auch nie einen Tipp an von jemandem, der quasi unter dir steht.
Ja, oder zumindest, weißt du, wenn jetzt ein Fußballtrainer 120 Kilo wiegt und immer nur Darts gespielt hat, ja, dann würde ich dem nicht vertrauen, wenn der mir erklärt, wie ich jetzt da vorne Dinge reinschießen soll, ja. Wenn aber einer kommt und sagt, du, ich war zweite Bundesliga, hab Fußball gespielt, ja, also ich bin mal von Klaus Schlappner trainiert worden, ja, das war richtig geil. Der Mann hatte Aura, der hat was dargestellt, da waren alle stramm gestanden, ja. Und deswegen wollten wir euch erstmal erzählen, wo kommen wir her, was haben wir drauf, dass ihr sagt oder entscheiden könnt, ey, sind die Jungs cool genug, will ich denen zuhören? Nehme ich so einen Tipp von denen wahr, macht es Sinn, weil irgendwie haben sie es auf die Reihe gekriegt. Ich meine, wir sind
bis jetzt weiß ja noch keiner, was ich auf die Reihe gekriegt habe.
Brutal viel. Du hast das am höchsten bewertete Startup wahrscheinlich weltweit gegründet nach 11 Monaten. Ja, also wir sind mit einem dreistelligen Millionenbereich nach 11 Monaten bewertet worden. Kenne ich niemanden, der das hingekriegt hat. Kein Facebook, kein Apple, kein
WhatsApp. Ja, jetzt vergleich mal nicht mit Facebook, entspann dich mal.
Ja, ich weiß, wir werden größer, aber
man muss ja mal
irgendwo klein anfangen.
Also auf jeden Fall, also in der Unicorn-Bewertung ist auf jeden Fall drin, definitiv. Sagen wir mal so, du bist da ja noch mal größer. Ich werde auch mittlerweile echt eigentlich nur von meinem Umfeld infiziert. Mein Umfeld sagt mir immer, oh, streck die Träume nicht so, oh, entspann dich mal. Nee, wir machen eine verdammte Milliardenbewertung.
Was ist mein Lieblingsspruch?
Das geht sowieso. Facebook weiß ich nicht, weil das sind ja wirklich, also da, sagen wir mal so, das, was wir jetzt tun, langt für eine Milliardenbewertung, wenn nicht sogar im zweistelligen Bereich, die Tätigkeit, die wir jetzt tun. Wenn wir das weiterentwickeln, ich meine, Facebook war am Anfang ein Unternehmen, was Networking-Plattform war für Studenten, um zu sehen, welche Kurse hat wer. Die sind heute ein Datenhaus. So, weißt du, wie man, die sind mit Meta, sind die ein Datenhaus, die sind im Metaverse, waren die unterwegs, haben sie, glaube ich, echt ein bisschen Kohle verbrannt.
Mhm, brutal.
Weil die haben ja alle Plätze im Metaverse auf einmal aufgekauft und, ne, also lange können wir beim nächsten Thema mal angehen, wieso die da Geld verloren haben. Aber Facebook an sich ist einfach ein Datenhaus mit den ganzen, wenn nicht teilweise DSGVO, widerrechtlichen Besorgungen von Personeninformationen, die sie weiterverkauft haben. Das ist Werbeplattform ist Facebook. Wenn wir unser Produkt und unsere Produktpalette weiterentwickeln, sage ich, let's go. Zum jetzigen Zeitpunkt sage ich, wenn das Produkt so bleibt, wenn wir ein, zwei Produktpaletten mit aufnehmen und da ein bisschen auch breiter streuen, wir haben ja einige guten Kunden und die sind ja auch sehr dankbar um unsere Userfreundlichkeit. Lange Rede, kurzer Sinn, zweistelliger Milliardenbereich möglich. Milliardenbereich definitiv möglich. Genau. Oder? Gehst du damit d'accord?
Ich sage immer, wenn Complex One kommt, ja, sind wir wahrscheinlich der heißeste Shit-Moment, den es gibt.
Ja.
Und das war ja auch mein Punkt und vielleicht jetzt auch der Schlusspunkt, dass ich sage, da wir gezeigt haben, dass wir es können, glaube ich, dass wir auch eine Message haben, dass man uns zuhören sollte, ja, weil wir mit Sicherheit die eine oder andere Idee haben, Anregung haben, euch Mut machen wollen, gründet richtig.
Mikrofon.
Und wie wir richtig gründet und so weiter. Oder wie wir denken, wie man es nicht machen sollte, das können wir im nächsten Podcast mal erzählen, weil da haben wir sicherlich beide genug Erfahrung und auch genug Themen.
Ja. Jetzt müssen wir eine Marke setzen. Sollen wir noch ein richtig geiles Outro machen? Gibt es irgendwie ein Outro? So ein Mann-Outro, dass wir jetzt irgendwas noch was singen? Ich weiß nicht.
Bleibt hungrig.
Bleibt stay hungry. Gibt es das schon?
Stay hungry ist mein Ding.
Wir lassen jetzt stay hungry und wir schneiden das, wie gesagt, nicht. Wir lassen jetzt stay hungry als Abschluss. Und
ich finde stay hungry cool, weil nur die Hungrigen werden erfolgreich. Satte Menschen braten sich kein Steak mehr.
Auch ein anderes Thema, was wir bitte im nächsten Podcast besprechen sollen.
Ein geiler Spruch, den lasse ich mir patentieren.
Wie bleibe ich
T-Shirts? Satt? Satte Menschen grillen sich kein Steak mehr. Mache ich mir jetzt ein T-Shirt.
Ja,
verspreche ich.
Wie
gebe ich das direkt an Falco.
Also stay hungry,
nächstes
Leute.
Mal komme ich hier mit meinem T-Shirt. Satte Menschen braten sich kein Steak. Versprochen. Safe.
Okay, dann mach's. Also das ist ja jetzt auf Kamera.
Ich weiß.
Okay, stay hungry.
Stay hungry. Stay hungry.